Aus Berlin, Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Verband Deutscher Drehbuchautoren. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte. Ja, Frank, du hast heute ein Gespräch geführt mit einer Autorin zu einer neuen Serie. Sonja Schönemann ist die Autorin. Du wirst sie auch nach ihrer Vita befragen. Insofern erfahren wir da im Gespräch vieles über ihren Erfahrungsschatz, den sie bisher gesammelt hat. Ihre Serie Thilo Neumann und das Universum startet und ist schon gestartet bei TV Now. Das ist ja der Streamingdienst von RTL und Vox, der ja in Zukunft dann RTL Plus heißen wird. Und das war auch der Anlass, dass RTL bzw. Vox oder der Streamingdienst sich in eine Fiction-Offensive begeben hat. Also mit mehreren Projekten werden sie jetzt an den Start gehen, um auch das jüngere Streaming-Publikum abzuholen. Und Thilo Neumann ist da quasi eines der ersten Werke. Und wir haben, oder du hast Sonja Schönemann direkt danach befragt, was ihre Erfahrungen sind in diesem Bereich. Auch, wovon handelt die Serie? Kannst du uns das kurz erläutern? Mhm.
Also Thilo, das ist eine Dramedy, also eine lustige Serie, aber die mit ernsterem Hintergrund. Und Thilo Neumann wird gespielt von Christoph Maria Herbst, so ein etwas durchschnittlicherer Typ. Und der befindet sich gerade in einer sehr schwierigen Lebensphase. Ihm bricht alles weg, Familie, Job. Und er ist so ein bisschen selbstmitleidig und betrinkt sich und weiß nicht weiter. Und in dieser schwierigen Situation spricht das Universum zu ihm in Gestalt von einer Frauenstimme, die aber auch durchaus streng mit ihm ist oder auch schnippisch mit ihm ist und ihm aber Tipps gibt und auch Befehle gibt und mit ihm philosophiert. Die ist ständig in seinem Kopf und will eigentlich, dass er sich weiterentwickeln soll als Person. Darum geht es letzten Endes. Und nachdem er am Anfang keine Lust hat, tut er das dann irgendwann auch. Er muss selber sich verändern, um wieder da rauszukommen. Das ist die Geschichte. Mhm.
Ja, wie gesagt, du hast das Gespräch zum Anlass genommen, da mal in die Werkstatt von RTL und Vox reinzugucken. Vox war ja in der letzten Zeit mit einigen interessanten jüngeren Serien am Start. Also ich erinnere nur an Club der Roten Bänder. Bei RTL muss man schauen. Das ist nun der Ansatz, eines der ersten Ansätze, auch in diesen Streaming-Bereich reinzugehen. Lassen wir uns überraschen und hören doch erst einmal in das Gespräch mit der Autorin Sonja Schönemann rein.
Ja, Sonja, zum Einstieg, vielleicht könntest du dich einfach mal kurz vorstellen. Natürlich, Sonja Schönemann, wer du bist, das haben wir schon angekündigt. Aber wie bist du zum Schreiben gekommen und wie war so grob umrissen dein Werdegang vor diesem Projekt?
Ui, grob umrissen habe ich angefangen mit 16 als One-Linerin bei RTL Samstagnacht, das war 1995.
Was ist das, eine One-Linerin? Das musst du erklären.
Da schreibt man Witze. Das ist tatsächlich lustig lernen für Anfänger, wo man auf Zuruf, auf tagesaktuelle Geschehnisse One-Liner schreibt, also Gags, kurze Gags. Mhm. Und das habe ich damals gemacht bei RTL Samstagnacht, weil ich das super fand. Das war so das erste an Comedy, was es in Deutschland wirklich gab, was man nicht altbacken war, wenn man jetzt so will. Und habe mich damals...
Kurze Zwischenfrage, hattest du vorher irgendwas studiert in der Richtung? Oder wo?
Nee, ich war ja da 16, also ich bin zur Schule gegangen. Das war tatsächlich, ich habe erst sehr viel später studiert. Das war tatsächlich stinknormale Schulzeit.
Wow. Mhm.
Und habe mich dann da beworben bei Hugo Egon Balder und, ich weiß gar nicht mehr, Jackie Drexler war das damals. Und habe dann da die Chance bekommen, in den Osterferien mit den anderen Autoren zu schreiben. Dabei lernt man dann halt sehr viel und habe ein halbes Jahr später habe ich mich bei der Harald Schmidt schon beworben damals und habe dann da auch immer nach der Schule, also es war immer so um, keine Ahnung, Viertel nach eins war die Schule zu Ende und dann hatte man so bis halb zwei Uhr lief die Deadline für die fünf tagesaktuellen Themen und dazu hat man dann geliefert und abends saß dann die ganze Familie vorm Fernseher, hat Harald Schmidt geguckt und sich wie Bolle gefreut, wenn ein Witz von einem drin war, weil das dann jeweils, ich glaube, ich weiß nicht mehr, was 250 Mark waren das damals. Es war wahnsinnig viel Geld für ein junges Mädchen. Auch für einen jungen Mann wäre es natürlich damals viel Geld gewesen. Und so fing das quasi an, durch Witze, kurze. Und dann kamen 7 Tage, 7 Köpfe noch dazu, auch One-Liner, also auch wieder Gags auf tagesaktuelle oder in dem Fall wochenaktuelle Themen. Danach dann... bin ich, meinen ersten richtigen festangestellten Job hatte ich, da habe ich schon studiert, das war nach dem Abi, Da habe ich in Köln studiert, Theologie und Philosophie, was jetzt überhaupt nichts mit dem zu tun hat, natürlich, was ich gerade mache, und habe mir damit dann so ein bisschen das Studium finanziert und bin dann aber für die Wochenshow fest engagiert worden. Mit, wie alt war ich da, 20, glaube ich. Und habe dann aber, also es war tatsächlich damals auch so, dass die wahnsinnig gut bezahlt haben. Und wenn man sich jetzt überlegt, was mache ich denn jetzt mit einem abgeschlossenen Philosophie-Theologie-Studium im Vergleich zu dem, was die mir damals angeboten hatten als Festanstellung für die Wochenshow bei Brainpool, und habe mich dann relativ fix für die Festanstellung entschieden und war dann 7 Jahre fest angestellt bei Brainpool und durfte da dann auch, es wurde einfach immer länger mit dem Schreiben, also von den kurzen Witzen wurden es dann Sketche für die Wochenshow, und dann das nächste waren so etwas längere Sketche für zum Beispiel Ladyland mit Anke Engelke damals. Und danach das nächste längere war tatsächlich dann schon Stromberg, die zweite oder dritte Staffel, weiß ich gar nicht mehr. Da war ich jetzt tatsächlich noch grottenschlecht, weil man Sitcom natürlich ganz anders lernen muss. Das war dadurch, dass ich da angestellt war, hat man die Möglichkeit gehabt, von Kollegen sehr viel zu lernen durch das Lesen sämtlicher Drehbücher. Das waren vor allem damals Chris Geletnicki, der damals, also wahrscheinlich immer noch, großartigen Humor hatte, und auch Ralf Husmann, von dem ich sehr viel gelernt habe. Dadurch, dass man durch die Zusammengehörigkeit bei Brainpool damals echt viel aufsaugen konnte. Und das war in dem Zeitraum unfassbar hilfreich. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, mit 26, glaube ich, das war tatsächlich der Hauptgrund, weil ich länger schreiben wollte, weil ich gemerkt habe, dass die 25 Minuten oder so, das ist super, aber ich habe dann schon gemerkt, dass es mir mehr Spaß macht, die Geschichten größer zu entwickeln als nur kurz. Und dann war das ganz viel Lernen und ganz viel auf die Fresse fallen natürlich auch. Und dann habe ich alles Mögliche gemacht. Ich glaube, Sekretärin war die erste eigene, in Anführungszeichen, Sitcom, die ich für RTL damals gemacht hatte. Da habe ich dann auch viel gelernt, wie es nicht geht und wo man sich durchsetzen muss. Und das ist aber trotzdem super hilfreich gewesen als Erfahrung, zum ersten Mal wirklich mit dem Sender zu tun zu haben und Plots auch mal auf längere Sicht zu denken als nur eine Folge, sondern wirklich in Staffeln zu denken. Und danach habe ich dann Mord mit Aussicht gemacht. Das war das Erste, was ich so in der Krimi-Erfahrung hatte. Und dann ging das tatsächlich sehr lange erstmal in Richtung lustiger Krimi. Ich habe mit einem Kollegen, von dem ich auch wahnsinnig viel gelernt habe, Christian Jeltsch, der mir damals, mit dem ich eine Krimiserie unter Gaunern hieß, das für die ARD entwickeln durfte, von dem habe ich unfassbar viel gelernt. Der hat mir dann auch auf Nachfrage ganz viele Tatort-Drehbücher geschickt, weil ich gemerkt habe, dass Krimi nochmal ein völlig anderes Genre ist. Man sagt ja immer, dass Krimi sehr viel leichter zu lernen ist, was so sein mag in der Theorie, aber wenn es dann darum geht, was zu schreiben, was nicht schon tausendmal so erzählt wurde, gerade in Deutschland, einig Krimiland, war das sehr hilfreich zu sehen, wie man durch seinen eigenen Stil dann noch ein bisschen was anderes machen kann. Und danach habe ich dann für den WDR und die ARD die Rentner-Cops mitentwickelt und habe da dann auch insgesamt fast 7 Jahre als Autor, Chefautor und am Schluss dann Creative Producer mitgearbeitet. Ja, und dann sind meine beiden Lieblingsschauspieler, Thilo Pückner und Wolfgang Winkler, in relativ kurzer Zeit gestorben, leider. Und da habe ich dann beschlossen, dass für mich an dem Punkt auch Schluss ist mit dem Format, weil ich die sehr mit den beiden verknüpft habe und wir auch sehr eng waren miteinander. Ich mag das immer sehr, mit Schauspielern eng zusammenzuarbeiten. Das hat mich auch ein bisschen umgehauen, muss ich sagen, als das so schnell ging. Und habe danach dann tatsächlich für Christoph Maria Herbst, mit dem ich schon sehr lange in der Vergangenheit was zu tun hatte. Wir haben für März gegen März haben wir zusammen gearbeitet und davor für Hilfe Hochzeit, ich glaube 10 Jahre vorher, habe ich für den geschrieben und für Stromberg natürlich auch. Und hatte da eine Idee, die ich schon sehr lange hatte, wo ich dachte, das ist eigentlich, kann das nur Christoph spielen, weil es halt anfängt wie lustig, zynisch, sarkastisch, erstmal voll drauf, was Christoph per se kann. Und aber klar war, dass wir immer mehr in Richtung Drama gehen wollen. Also, dass ich da eigentlich eine Geschichte habe, die zwar lustig ist und unterhaltsam, die aber auch durchaus einen Schauspieler und keinen Comedian braucht, um die Rolle richtig zu erzählen. Hatte Christoph dann die Grundidee gepitcht und geschrieben und er fand super und hat gesagt, er würde es machen. Und tatsächlich waren wir dann nicht mal einen Monat später beim Sender, der gesagt hat, jo, machen wir. Und wir haben es beide noch nicht geglaubt bis dahin, muss ich zugeben. Also sowohl Christoph als auch ich saßen dann hinterher beim Sender und haben jetzt gesagt, die wollen es machen. Das war irgendwie so ein bisschen irritierend, das waren wir beide jetzt nicht gewohnt. Und das ging tatsächlich von da an ein Jahr später und die Serie ist fertig. Also habe ich so weder vorher noch hinterher jemals so erlebt. Mhm.
Wow, das war jetzt schon sehr weiter bis fast in die Gegenwart irgendwie der ganzen Geschichte. Vielleicht nochmal eine ganz kurze Nachfrage. Also wenn du schon als Schülerin Gagschreiberin warst, Witzeschreiberin und da erfolgreich warst, wie kommt es zu diesem Studium Theologie und Philosophie? Also Philosophiestudien sind ja vielleicht nicht ganz ungewöhnlich für Autoren. Theologie ist relativ selten. Was hat dich da bewogen?
Wie bei allem in meinem Leben die Geschichten. Sowohl das Nachfragen und die Geschichten an sich. Ich fand gute Geschichten immer großartig und die Bibel liefert tatsächlich und der Glaube an sich mit die besten Geschichten, die es gibt. Tatsächlich rein von der Fiktionalität und von der Kreativität gesehen ist das ganz großes Kino. Und ich bin evangelisch erzogen worden und bin tatsächlich, seit ich denken kann, im Kindergottesdienst damals gewesen und ich fand die Geschichten super. Ich habe das nie als so war es wirklich gesehen, sondern immer als Hammer, was für eine tolle Geschichte, metaphorisch gesehen. Mir hätte man mit 4 oder 5 auch den Herr der Ringe vorlesen können, glaube ich. Da wäre ich genauso drauf abgefahren wie auf die Bibel und die Abenteuer von Jesus und seinen Kumpels. Das ist einfach so, da ist wahnsinnig viel drin, aus dem man lernen und von dem man ziehen kann. Deswegen fand ich das beides als Studium total clever damals gewählt, weil ich dachte auf der einen Seite die Geschichten, die mich, seit ich denken kann, umgetrieben haben, das sind die aus der Bibel und natürlich auch zu hinterfragen, woher kommt das denn alles und wohin soll es führen, ergänzend die Philosophie.
Und hat das Studium das auch eingelöst, was du dir davon so versprochen hattest?
Nee, leider nicht. Also man muss tatsächlich sagen, dass ich aber auch eigentlich gar keinen Bock mehr hatte, zur Schule zu gehen. Ich fand es interessant, unterrichtet zu werden bei in Dingen, die mich interessieren. Also ich fand es super spannend, verschiedene Philosophen, verschiedene Meinungen und verschiedene Geschichten zu hören. Mich hat ein bisschen enttäuscht beim Studium, dass es nicht darauf angeht, Geschichten zu hören und selbst weiterzuentwickeln, sondern wirklich nur wiederzugeben, was wer anders gedacht hat. Das war so ein bisschen das, wo ich dann schnell gemerkt habe, nee, das ist jetzt nicht wirklich was für mich, das kann ich auch in meiner Freizeit machen. Das war eher so ein Ding, wo ich dann dachte, okay, dann mach erstmal beruflich das, was dich interessiert, Geschichten zu erzählen. Die anderen Geschichten, die du ständig hörst, das kann man dann vielleicht, wenn man älter ist, nochmal, kann man noch ein Philosophiestudium hinten dran hängen.
Also hast du einen Abschluss gemacht?
Nein, Gottes Willen. Ich hab tatsächlich 3 Jahre mehr oder weniger vor mich hin studiert bei dem, was ich super fand. In erster Linie am Schluss aber dann auch nur, weil das Bahnticket günstiger war und ich in erster Linie tatsächlich damals schon geschrieben habe.
Okay.
Aber man traute sich da auch nicht so richtig. Also das war auch so ein bisschen, erklär mal deinen Eltern in dem Alter, dass du jetzt dein Studium komplett abbrichst und Witze oder Geschichten fürs Fernsehen schreibst. Das war dann doch ein bisschen, da braucht es ein bisschen Mut. Und ich musste insgesamt dann tatsächlich auch 6 Jahre Berufserfahrung in Anführungszeichen erstmal sammeln, bevor ich mich das getraut habe zu sagen, ich mache das jetzt.
Okay. Na gut, dann lass uns vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen, noch etwas detaillierter, wie es zu dieser Idee kommt. Thilo Neumann, in welche Richtung wolltest du zu dieser Zeit gehen und wie kam es zu dieser sehr besonderen Idee? Wo kam das her?
Die Idee habe ich tatsächlich, also die Grundidee, die dahinter steht, die ich aber nicht spoilern kann, weil ich sonst die Auflösung der kompletten Serie verraten würde, die trage ich seit 10 Jahren schon mit mir rum. Ich glaube aber, ich hätte sie vor 10 Jahren nicht ansatzweise so erzählen können wie jetzt, weil man eine gewisse Erfahrung machen muss, um manche Geschichten zu erzählen und auch ein paar Mal auf die Fresse gefallen sein muss, wie das Thilo natürlich auch ist in der Geschichte. Man muss unten gewesen sein, um zu erkennen, was eigentlich was oben ist. Sonst ist es relativ schwierig. Und bei Thilo Neumann und das Universum war die Grundidee tatsächlich eine sehr persönliche. Ich wollte endlich mal was schreiben, was ich selbst wollen würde. Das ist ja tatsächlich ein Luxus, den viele Drehbuchautoren sich erst später leisten können, weil man halt liefert. Das ist ja, man liefert das, was der Sender glaubt, was das Publikum gucken möchte. Und in dem Fall war es tatsächlich eine Geschichte, die ich so erzählen wollte, weil ich sie toll fand und auch mir selbst gern erzählt habe. Das war eine Geschichte, die unten anfängt, bei jemandem, der ganz unten ist, der richtig auf die Fresse gefallen ist und der eine Initialzündung bekommt und Hilfe bekommt, in dem Fall vom Universum, von der Stimme, Da kann aber jeder einsetzen, was er will. Ob man da jetzt Gott reinsetzt oder das Universum oder eine höhere Macht oder einfach nur seine eigene Stimme oder sein Unterbewusstsein, das ist völlig egal. Und deswegen haben wir es jetzt auch einfach mal Universum genannt. Aber mit Hilfe von einer tieferen Erkenntnis, es schafft, das Positive im Leben wiederzusehen. Und ich glaube, das ist so ein Ding, das war vor 2 Jahren ziemlich wichtig, auch für mich, dass ich eine Geschichte habe, wo ich weiß, es gibt am Ende ein Happy End. Ich finde, ich gucke auch gerne Geschichten, wo man selber am Schluss noch mitdenken muss. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt alles vorkaue, aber es ist eine Geschichte, wo der Zuschauer und auch Thilo direkt am Anfang versprochen bekommt, es wird am Ende alles gut. Und das war was, was ich wichtig fand und was ich mir auch gerne versprechen wollte. Egal was passiert, egal was, wie oft du noch hinfällst, egal was für schlimme Dinge auch passieren, weil die werden passieren, das Ding, was wir hier gerade machen, heißt ja Leben. Aber am Ende wird alles gut und du wirst das am Schluss verstehen. Und das ist ein Versprechen, was ich mir selbst und dem Zuschauer mit an die Hand geben wollte, dass man am Schluss sich zurücklehnen kann und toll sagen kann. Also ich hoffe, dass ich das dann auch schaffe. Aber das ist die Grundgeschichte, die hinter Thilo Neumann steht, dass am Ende alles gut wird.
Hm. War Christoph Maria Herbst auch schon da beteiligt in der Entwicklung dieser Figur? Also was ist für ein Typ? Ist ein Lehrer und überhaupt dieser ganze Charakter, der dahinter steht, hatte er da einen Anteil dran?
Er möge mir verzeihen und das wird er sicherlich auch, wenn ich sage, nee, da war er nicht dran beteiligt. Also die Figur und die Geschichte, die ich schon sehr durchgeplottet habe, die stand. Aber ich habe sie halt geschrieben auf Christoph. Und da ich den jetzt schon seit sehr, sehr langen Jahren, Jahrzehnten teilweise sogar schon kenne, wusste ich natürlich, was er kann und was er vielleicht so auch noch nicht zeigen konnte bisher. Und das war halt wirklich so dieses, ich wusste, dass er das, indem er eh gut ist, wo alle wissen, dass er gut ist, lustig spielen, auf Timing spielen, auch trocken Sachen wegspielen, das kann er eh. Ich wollte aber, dass er auch mal das zeigen kann, was er zusätzlich noch drauf hat. Also wirklich jemanden zu zeigen, der ganz unten ist und vor allem jemanden, der sich entwickelt. Ich finde, in vielen Rollen, die Christoph gespielt hat, war es ja so, die Figuren waren immer toll, das war immer alles klasse, aber die Entwicklung, die gab's nicht wirklich. Es war einmal Arschloch, immer Arschloch und die Entwicklung, es ist ja auch klar, ist ja bei einer klassischen Comedy eh so am Schluss alles so wie am Anfang. Das ist halt das Gegenteil von dem, was wir hier machen oder was ich hier machen wollte. Das ist die ganz klare Ansage, hier bist du, so siehst du aus. Wir zeigen erstmal, wie der Thilo ist an Punkt X und dann fängt eine Entwicklung an, die auch wirklich Einfluss auf ihn hat und die ihn verändert. Hm.
Das wollte ich auch noch nachfragen. Und zwar, du hattest ja erwähnt, dass du jetzt mehr oder weniger zum ersten Mal ganz freie Hand dir genommen hast, selber, um zu sagen, ich mache das, was ich selber toll finde und was ich vielleicht auch selber freiwillig mir angucken würde, wenn es ausgestrahlt wird, wenn ich es nicht zufällig geschrieben hätte. Das heißt ja irgendwie, dass du in der Arbeit vorher so ein bisschen was vermisst hast oder hier und da eine Unzufriedenheit gespürt hast, wo man vielleicht doch nicht so arbeiten konnte, wie man wollte. Kannst du das beschreiben? Gab es da irgendwie so einen Moment der Unzufriedenheit oder da, wo du dachtest, das kann man besser machen?
Ja, na klar, also ganz ehrlich, es ist ein Beruf, den wir alle machen und wir müssen damit Geld verdienen. Darum wäre es jetzt auch total gelogen, ich glaube, das wäre von jedem Autor dann gelogen zu sagen, ich schreibe immer nur das, was mir Spaß macht, das geht ja schlicht nicht, wir müssen ja auch alle Miete zahlen. Ich habe das Riesenglück gehabt, in den letzten 10 Jahren ausschließlich mit Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, die ich mag. Das ist schon mal ein Riesenvorteil, aber natürlich muss man auch mit diesen Menschen, die man mag und auch mit den Schauspielern, die man toll findet, Formate bedienen. Und um es jetzt mal konkret zu sagen, bei den Rentnerkops zum Beispiel, was ein Format war, was mir sehr am Herzen lag, das war ein Format, was ich super fand, was ich sehr gerne geschrieben habe, weil ich auch da schon schreiben durfte, was ich wollte. Also auch da hat mir keiner in die Texte gequatscht. Allerdings war das ein Krimi-Format. Nicht, dass ich was gegen Krimi-Format habe, aber ein Krimi hat eine spezielle Struktur und wenn ich da jetzt eine tolle Idee habe, die ich mit der Familie erzählen will, wie es zum Beispiel da bei der Familie Hoffmann war, dann habe ich dafür maximal 5 Minuten Plot, weil nun mal dieser Krimi erzählt werden muss. Und das natürlich ist das immer so ein bisschen schade, wenn ich tatsächlich irgendwie dann doch eher von der Unterhaltung und von den Geschichten komme. Und der Krimi war was ich lernen wollte. Und nach 46 Krimi-Drehbüchern kann man auch sagen, dass ich halbwegs jetzt weiß, wie das geht von der Struktur her. Aber es ist trotzdem, wollte ich eigentlich die Geschichte, die diese beiden Figuren, Edwin und Günther damals hatten, die wollte ich erzählen. Und das kann man halt nicht in einem Vorabendprogramm, das nun mal ein Krimi-Format ist. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass das Schreiben nicht Spaß gemacht hat, aber es war trotzdem so, dass ich mir das Genre an sich nicht ausgesucht habe. Und bei dem Ding jetzt war es einfach so, dass ich mir alles ausgesucht habe. Also sowohl das Genre Dramedy, in Anführungszeichen, wobei es auch keiner so richtig weiß, was es heißt, was halt unterhaltende Drama-Form ist, als auch wie die reden, wo es hingeht, einen Genrewechsel zu machen, im Sinne von, wir fangen in den ersten zwei Folgen durchaus lustig an und bedienen das, was der Zuschauer auch wahrscheinlich erwartet, vielleicht auch der Sender erwartet hat, als er eine Serie mit Christoph Maria Herbst gekauft hat. Man muss aber den kleinen Kniff dazu sagen, als Autor, man liefert zwei Drehbücher, in dem Fall war es ja so, und aufgrund dieser zwei Drehbücher wird die Staffel bestellt. Das ist ja so ein bisschen Nähkästchen geplaudert. Deswegen ist es auch so, dass die ersten zwei Drehbücher sehr viel lustiger und sehr viel auf Comedy sind, weil natürlich dann klar ist, dass ja puppenlustig, das nehmen wir. Und ab Folge 3 geht dann der Dramateil auch erst richtig los, weil da klar war, wir dürfen diese 8 Folgen machen. Dann erzählen wir jetzt diese Geschichte. Und da hatten wir aber auch tatsächlich unfassbar Glück, dass der Sender, also Frauke Nee, Pauke Bartel von TV Now und dann auch hinterher der Markus Böke, unser Redakteur, uns wirklich haben machen lassen. Das habe ich so auch noch nie erlebt, dass die Geschichte super fanden, dass die nicht gesagt haben, oh, hier ist jetzt aber ein bisschen zu viel Drama, sondern uns wirklich die Geschichte haben erzählen lassen. Also das ist, die haben nicht gesagt, ich soll das sagen, sondern es ist in dem Fall tatsächlich, ich habe es noch nie erlebt, dass ein Sender mir so freie Hand gelassen hat, meine Geschichte zu erzählen. Das war richtig, richtig toll. Und in Zusammenarbeit mit dem Regisseur, für den ich auch sehr dankbar bin, der Julian Pörksen, konnten wir da wirklich von der ersten Idee bis zum fertigen Serienkonstrukt das machen, was ich mir ursprünglich mal vorgestellt hatte. Mhm.
Kannst du ein bisschen den Schreibprozess nochmal nachvollziehen? Von der Idee, beziehungsweise dann von der grundsätzlichen Zusage von Christoph Maria Herbst und so weiter. Wie bist du dann vorgegangen? Hast du ständig allein gearbeitet? Hast du andere mit beteiligt? Du kommst ja eigentlich immer aus der Situation, dass du mit anderen Leuten kooperiert hast beim Schreiben. Genau. Wie hast du das organisiert und wie bist du auch bei der Entwicklung der Geschichte vorgegangen?
In dem Fall war es tatsächlich zum ersten Mal so, dass ich das ganz alleine gemacht habe und auch bewusst ganz alleine gemacht habe. Reiner Zufall, dass das in die Corona-Zeit dann hinterher fiel, weil anders wäre es eh nicht gegangen. Aber das war, wie gesagt, die Grundidee, die hatte ich schon sehr viel länger. Das heißt, der grobe Plot, der über 3 Staffeln mal angelegt war, den hatte ich. Und die Figur dann auf Christoph zu schreiben, das ging auch relativ fix. Da habe ich, keine Ahnung, 2 Tage für gebraucht, das waren 11 Seiten, um diese 11 Seiten aufzuschreiben. Die 11 Seiten, wo wirklich, wirklich nur die Grundidee und ganz grob der Plot vom Piloten drin stand. Mehr war das nicht. Das habe ich Christoph geschickt. Christoph fand es geil. Christoph hat es an den Sender geschickt. Christoph hat kurz darauf eine SMS geschickt. Wir sollen da vortanzen, gibt Brötchen. Und dann sind wir da, also ich fand das wirklich sehr faszinierend. Dann sind wir da hingetapert und die haben uns dann sehr genau und sehr klug auch Fragen gestellt, wo ich hin will, was wir erzählen wollen. Gott sei Dank wusste ich das schon, weil sonst wäre es tatsächlich ein bisschen blöd gewesen. Und die waren dann auch überzeugt davon, dass wir das können, also dass ich es hinkriege, das wirklich so zu erzählen, und haben den Auftrag für die ersten beiden Bücher rausgegeben. Die ersten beiden Bücher hatte ich dann, wann war das denn? Also der Auftrag kam Ende 2019. Die ersten beiden Bücher hatte ich geschrieben, ich glaube im Oktober kam der Auftrag, im Dezember hatte ich die ersten beiden Folgen geschrieben. Daraufhin wurde im Dezember gesagt, wir machen das. Also wir drehen nächstes Jahr und jetzt die nächsten 6 Folgen. Dann bin ich im Januar, war ich für 2 Monate nochmal im Urlaub und habe da die nächsten 2 Bücher geschrieben. Dann kam Corona und dann habe ich die letzten 6 Folgen geschrieben. Und das ging aber alles innerhalb von 2-3 Monaten, weil ich auch parallel nichts gemacht habe. Das war auch mit dem Sender und auch mit der Produktionsfirma Network Movie war das so besprochen. Ich mache jetzt nur das. Und da ich es halt auch wirklich alleine gemacht habe, ich hätte nicht parallel noch Formate bedienen können oder mir irgendwas anderes ausdenken können. Das war wirklich nur Thilo Neumann vom letzten Jahr bis tatsächlich jetzt vor kurzem. Ich habe da nichts anderes parallel noch gemacht. Das geht auch tatsächlich, das geht auch gar nicht.
Nein.
Nee. Und darum war das in einer sehr kurzen Zeit dann auch fertig. Die hatten im Mai, waren alle Drehbücher fertig, in einer drehfertigen Fassung. Ich bin dann mit dem Regisseur nochmal komplett über alle Bücher, um zu gucken, klappt das, geht das, was ich mir da ausgedacht habe, überhaupt so. Haben dann an der einen oder anderen Stelle nochmal zusammen geguckt, was man machen kann, was man überhaupt umsetzen kann, weil ich da auch ein paar Ideen am Anfang drin hatte, dass kein Mensch hätte das drehen können, weil das einfach dann doch mehrere Millionen allein für den Piloten gebraucht hätte, um das umzusetzen, was ich da alles zeigen wollte. Und dann haben wir aber relativ fix eine Fassung gefunden, womit wir alle glücklich waren. Und dann wurde der Staffelstab quasi im Spätsommer an Julian übergeben und der hat dann das Ganze übersetzt in Bilder.
Also eine Besonderheit ist ja eigentlich schon im Titel angelegt, nämlich, dass eigentlich ein Mitspieler des Universums ist, also ein Charakter, das Universum wird dargestellt von einer Stimme, die aber nur der Hauptdarsteller hören kann oder der Protagonist hören kann, die anderen nicht. Das ist ja eine sehr besondere Sache. Waren das Schwierigkeiten mit verbunden, das so anzulegen, erzählerisch? Was waren da die Besonderheiten, die man da beachten musste?
Die Grundidee war tatsächlich, dass ich eine Geschichte völlig aus der Perspektive einer Person, also von Thilo Neumann, erzählen wollte. Um das zu übersetzen, war mir klar, dass die zweite Hauptrolle, also die Kommunikationsform, die erste, die er hat, nicht sichtbar ist, sondern die hat er im Kopf. Dadurch bleibst du halt perspektivisch immer, und zwar wirklich immer bei Thilo. Und eigentlich war ich da tatsächlich am Anfang so dermaßen naiv, dass ich dachte, das ist ja dann auch wahnsinnig günstig zu produzieren, wenn die zweite Hauptfigur, die ist ja gar nicht im Bild. Die können wir ja hinterher lustig da drüber legen. Das ist ja, wir sparen hier komplett eine Rolle, dachte ich so ganz, ganz naiv. Und so war es natürlich nicht de facto. Wir haben im Schreibprozess und während wir dann mal gerechnet haben, was das alles wohl so kostet, waren erstmal alle zufrieden und fanden das erstmal alles prima. Weil wir immer noch dachten, Christoph spielt das, wir legen das hinterher drüber und dann läuft das. Und dann war ja natürlich erstmal das Riesenthema, wer macht das denn jetzt? Wer wird das Universum? Das war ein richtig langes Gewusel, weil das, was ich mir vorgestellt hatte, dann nicht das war, also nicht genau das war, was der Sender hatte. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir waren dann schon mir war klar, ich will da einen Schauspieler, eine Schauspielerin drauf haben, die in der Lage ist, mit ihrer Stimme schauspielerisch vor allem Emotionen zu transportieren. Und von seiner Seite war am Anfang, ging es eher in die Richtung, wie wir nehmen da jemanden, der richtig auf die 12 haut und puppenlustig ist. Das haben wir dann ein bisschen finden müssen und haben uns dann, nachdem ich Elena Uhlich gehört hatte, konnten wir uns da dann tatsächlich sehr gut einigen, weil die beides liefert und weil die einfach eine wahnsinnig gute Stimme hat, mit der man viel machen kann. Trotzdem war es natürlich ein irrer Aufwand. Wir haben keine Ahnung, als dann Corona losging im März, April, haben wir uns erstmal alle auf die Schulter geklopft. Wir dachten, wie cool sind wir denn, rein zufällig jetzt eine Serie zu machen, wo der Hauptdarsteller fast immer alleine im Bild ist. Das heißt, wir müssen nicht irgendwie Leute testen ständig oder testen und gucken, ob die sich gegenseitig anstecken, weil Christoph halt viel allein im Bild ist. Das fanden wir erstmal alle dufte. Und dann hinterher zu merken, ist natürlich totaler Blödsinn. Er hat ja andere Mitspieler. Und der muss, um richtig zu spielen, natürlich die Stimme am Set haben. Darum hatten wir vorher Aufnahmen mit Elena gemacht und lange Leseproben gemacht. Und es war ein Riesenakt, um zu sehen, dass diese Mini-Idee, lass doch die zweite Hauptfigur einfach nur per Ton dabei sein, eigentlich doppelt so aufwendig ist wie jede normale Produktion, die wir alle vorher gemacht hatten. War sehr aufwendig und bis wir dann wirklich alle am Schluss zufrieden waren und gesagt haben, so funktioniert die ganze Nummer, war das auch ein langer Weg, aber wir haben es Gott sei Dank alle hingekriegt.
Also jetzt nicht nur von den Produktionsbedingungen, von den Dreharbeiten, sondern auch vom Schreiben her. Wenn du eine Person zeigst, die Stimmen hört oder eine Stimme hört, die muss ja trotzdem irgendwas tun. Und da ist ja auch eine Wechselwirkung zwischen dem, was sie hört oder was sie zu sich selber sagt oder zu dieser Stimme sagt oder zu anderen sagt. Wie bist du das angegangen? Also welche Rolle spielt das Universum eigentlich? Hast du das irgendwie für dich definiert? Wo will das hin? Was will das Universum eigentlich von uns oder von ihm?
Ja, ich weiß, ich wusste natürlich von Anfang an, was es will, wo es hin will, was ich jetzt aber nicht spoilern kann, aber das war mir von Anfang an klar. Und ich habe aber beim Schreiben immer so geschrieben, als wäre das Universum mit im Raum. Das war so ein, also beim Buchschreiben war es tatsächlich so, dass ich das Universum immer so geschrieben habe, als würde die neben Thilo stehen, sitzen, was auch immer. Also das war auch tatsächlich überhaupt kein Problem. Vielleicht habe ich aber auch selbst so dermaßen in einer Klatsche, dass ich mich da gut reinfühlen konnte, wie das ist, wenn immer eine Stimme quatscht, die man mehr oder weniger lernen muss zu ignorieren oder halt auch nur bestimmte gefilterte Dinge zu akzeptieren. Das ist was viele Kreative, glaube ich, per se haben, dass man sich da gut reindenken kann. Wie man das jetzt nennt, da ist eine Stelle in der Serie, die habe ich dann auch reingeschrieben, man kann es ja auch innerer Monolog nennen, die Stimme, die man ständig hört. Und manche sagen da ja auch Denken zu. Das ist, kommt immer darauf an, wie man das für sich definiert. Und natürlich ist das, was Thilo passiert, nochmal eine andere Nummer. Aber es ist trotzdem, beim Schreiben war es jetzt für mich gar kein großer Unterschied. Es wurde lustig und hat Spaß gemacht beim Schreiben, wenn man wusste, okay, im Bild sehe ich jetzt mindestens 4 Personen plus Universumstimme. Das macht natürlich wahnsinnig Spaß, weil das ist wie eine Massenszene am Esszimmertisch zu schreiben, wo alle ein unterschiedliches Thema gerade bedienen und es eh schon konfus ist. Und zusätzlich hat man dann noch die eine Ebene drüber, plus Stimme, die jetzt aber nur einer von den Leuten hört. Das macht aber wahnsinnig Spaß, das ist großartig zu schreiben.
Ich würde noch gerne ein bisschen über deine Rolle insgesamt in der Produktion sprechen. Also du hast ja offensichtlich eine Funktion ausgeübt, die über das reine Autorendasein hinausgeht. Also du bist als im Vorspann genannt im Sinne eine Serie von Sonja Schönemann, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Das ist eigentlich das, was wir jahrzehntelang bekämpft haben, wenn es die Regisseure so geschrieben haben. Ein Film von Herrn Sowieso. Oder als du sagst Creative Producer. Kannst du es ausführen, was deine Rolle war über das Schreiben hinausgehend?
Das war tatsächlich in dem Fall so, was eine absolute Ausnahmesituation und für mich ein Glücksfall war, ist, dass ich die Serie dem Sender verkauft habe. Das heißt, der normale Weg ist ja, ein Autor hat eine Idee oder bekommt einen Auftrag, eine Idee zu entwickeln von einer Produktionsfirma und dann geht man zum Sender. Das heißt, der mit dem Hut auf ist immer der Sender. In dem Fall war es aber ja so, dass ich die Idee hatte, mit Christoph gesprochen habe und zusammen mit Christoph quasi alleine diese Idee mit der Mediengruppe RTL quasi, da habe ich das verkauft. Das heißt, es war meine Serie zu dem Zeitpunkt, wo ich die ersten Folgen auch geschrieben habe. Und erst danach, als klar war, die wollen das machen, haben wir uns gemeinsam, Christoph und ich, eine Produktionsfirma gesucht. Das sind ja ganz andere Vorzeichen als normalerweise für eine Serie. Und weil wir beide gute Erfahrungen mit Silke Pützer von Network Movie gemacht hatten, ich kannte die von März gegen März und Christoph auch, hatten wir gedacht, dass die für dieses Format sehr gut passen könnte. Und Christoph hatte ihr das mal geschickt, um zu gucken, ob sie da Interesse dran hat. Und die war sofort Feuer und Flamme und hat mit mir dann auch telefoniert. Und ich habe halt gemerkt, dass sie versteht, was ich da machen will. Das ist aber ein ganz gutes Gut, wenn man kurz einmal mit dem Produzenten, mit dem man dann ja auch sehr eng zusammenarbeitet, hört, versteht der, was ich da eigentlich machen will. Und das hat sie sofort verstanden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es auch eine Frau ist. Hilfreich war es mit Sicherheit, weil da ein sehr tiefes Verständnis für die ganze Geschichte und für die Art und Weise, was wir erzählen wollen, da war. Das ist, was unter der Serie immer drunter liegt, ist ja der Wunsch, sich gegenseitig zu helfen, beziehungsweise die Prämisse, dass wir alle im Leben weiterkommen, wenn wir uns gegenseitig helfen. So einfach und simpel das klingt, im Grunde ist es genau das. Und ich wollte diese Serie von Anfang an auch versuchen, bei den Leuten, die es machen, so anzulegen, dass wir uns gegenseitig helfen und nicht gegenseitig Ellbogen irgendwo reinrammen, sondern für alle Gewerke, die an dieser Serie und an dem Format mitmachen, dass man sich gegenseitig hilft. Das völlig unabhängig vom Geschlecht, sondern wir haben da eine Message zu transportieren, in erster Linie Christoph, aber auch wir, die es machen. Und ich möchte nicht, das war halt das, was ich gut fände und auch was auch funktioniert hat bei dem Format. Ich will mit jemandem zusammenarbeiten, der das genauso sieht. Natürlich, gerade auch wenn, als dann die Frage war, wer macht denn da jetzt Regie, man muss sich in die Köpfe kriegen irgendwann. Und es wäre jetzt auch gelogen zu sagen, dass Julian und ich uns nicht die Phasen hatten, wo wir uns gegenseitig mal, ohne auch nur ein Wort zu sagen, du bist ein Arschloch, nein, du bist ein Arschloch an den Kopf geworfen haben. Aber das muss, glaube ich, auch zwischendurch sein, um dann das zu entwickeln, was am besten ist. Und in dem Fall war es so, dass nachdem dann klar war, wir machen es mit Network Movie, war auch von vornherein klar mit Silke, wer welche Funktion übernimmt. Silke ist die Executive Producerin, die ist wie immer und ganz normal ja auch diejenige, die den Hut aufhat und das ganze Ding geleitet hat, die Leute zusammengeführt hat, die auch den Regisseur gefunden und entdeckt hat, der Julian, und uns beide bekannt gemacht hat. Also am Anfang waren es wirklich Silke, Christoph, Julian und ich, die auf dem Format saßen und auch sehr früh zu einem Stadium, da waren 2 oder 3 Bücher fertig, miteinander gesprochen haben, wo wir hinwollen. Und von da an war das sehr gut aufgeteilt, dass ich quasi den kreativen Hut auf hatte, natürlich immer in Absprache mit meiner Produzentin und dem Regisseur und auch Christoph ab dem Zeitpunkt. Aber es war klar, die Geschichte, die darf ich miterzählen bis ganz zum Schluss. Und das hat Silke auch echt möglich gemacht, dass ich sowohl bei der Auswahl von Kostümen, bei der Frage, wie sieht die Wohnung von Thilo aus, bei der Frage, wie klingt die Stimme, haben wir die irgendwie, klingt es so, als wäre sie neben Thilo, klingt es so, als würde sie per Echo Hall dazu kommen, wirklich bei jedem kleinen technischen Detail durfte ich oder hatte ich die Möglichkeit mitzusprechen, um es möglichst so zu machen, dass wir ein einheitliches Konstrukt haben und eine Geschichte, die in sich stimmt. Und deswegen funktioniert das tatsächlich prima, weil jeder wusste, was er zu tun hat. Also ich habe mit der, sowohl mit Maske als auch mit Kostüm, mit Ausstattung, mit allen am Anfang mit der Produzentin zusammen gesprochen und mit dem Regisseur. Und wir haben erklärt, wie wir uns das vorstellen. Und dann hat jedes Gewerk für sich den eigenen Input dazu gegeben. Und das war bei vielen Dingen war es auch wirklich so, dass dann da Kram kam, dass ich so gar nicht am Schirm hatte, was aber dem Format gut getan hat. Es war zum Beispiel eine Figur ist dabei, die Figur vom Sven, was der etwas merkwürdige Freund von Thilos Ex-Frau ist, die hatte ich ein bisschen anders im Kopf. Julian, der Regisseur, hatte aber eine ganz klare Vorstellung. Und als wir dann beide das Casting gemacht haben, ich habe mit Julian zusammen das Casting gemacht, der Rollen, haben wir beim Casting gemerkt, dass der Mirko Kreibich, der den spielt, perfekt ist dafür. Anders, als ich den ursprünglich hatte, aber perfekt für das, was da noch gefehlt hat. Und demnach habe ich dann auch an der einen oder anderen Stelle die Bücher nochmal angepasst, weil klar war, dass dieser Schauspieler was anderes mitbringt, als das, was ich ursprünglich da hatte. Also es war immer ein laufender Prozess. Das war immer so, dass ich mich dann noch angepasst habe an die Vorschläge, die von außen kamen und umgekehrt. Das war mega hilfreich und es ist aber auch wirklich, Stand jetzt, eine absolute Ausnahmeerscheinung. Also ich habe noch nie so arbeiten dürfen und ich hoffe, dass das in Zukunft, dass es sowas öfter gibt, weil das einfach fürs fertige Produkt toll ist, wenn alle zusammen an einem Strang arbeiten.
TV Now macht ja eine größere Aktion, eine größere Initiative zurzeit, wo sie wirklich im Fiction-Bereich in verschiedenen Genres nach vorne kommen wollen und investieren wollen. Das sieht ja sehr vielversprechend aus. Du hast ja schon gesagt, sie haben dich weitgehend machen oder sie haben dich machen lassen, was du wolltest, aber kannst du vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen? Also es gab ja sicherlich schon Anmerkungen, in welche Richtung das gehen könnte. Oder kannst du da noch was drüber sagen, wie es der Sender so gesehen hat, wie die Zusammenarbeit da im Einzelnen aussah?
Die gab es tatsächlich in dem Fall nicht. Das, was, also diese 11 Seiten, die Christoph und auch der Sender hatten, da stand, es war nicht viel, aber es stand sehr klar drin, was in der ersten Staffel passiert, was in der zweiten Staffel passiert und auch was danach passiert. Also die Grundgeschichte stand da drin, deswegen wussten die auch, was sie kaufen. Und das, was dazwischen passiert, also in den einzelnen Folgen, da war immer klar, sowohl dem Sender als auch mir, dass wir dann da landen, was ich bereits am Anfang auf den Tisch gelegt hatte. Deswegen war das auch ein okayer Deal. Die hatten ja jederzeit diese kleinen, ich nenne es jetzt mal Meilensteine, sowohl nach dem Piloten als auch nach Buch 1 und 2. Die wussten ja immer, wo ich hingehe. Und auch nach Buch 4 war klar, okay, es geht jetzt mehr Richtung Drama. Es gibt auch Momente, wo man echt mal schlucken muss, wo ich auch zu dem Zeitpunkt mir nicht sicher war, wie der Sender mir das abkauft. Ich hätte mich auch ehrlich gesagt nicht gewundert, wenn die an dem Zeitpunkt gesagt hätten, oh, das aber jetzt für eine lustige Serie mit Christoph Maria Herbst ein bisschen hart, was da irgendwie passiert am Schluss. Das gab's nicht, den Punkt. Also die haben uns tatsächlich, wenn ich sage, die haben uns und mich die Geschichte machen lassen und erzählen lassen, dann meine ich das in dem Fall tatsächlich genauso. Das gab's nicht. Die wussten, was sie gekauft haben. Die standen hinter uns und hinter der Serie, so unglaublich, wie das auch für mich immer noch ist. Die haben sich nicht eingemischt und gesagt, mach's bitte lustiger und nicht so viel Drama. Das ist, muss man einfach mal an dem Punkt anerkennen. Kenne ich so nicht, kannte ich so noch nicht und bin ich jetzt erstmal total dankbar für, dass wir das durften.
Wunderbar. Dann danke ich dir erstmal für das Gespräch.
Ja, soweit dein Gespräch mit Sonja Schönemann, der Autorin von Thilo Neumann und das Universum der neuen Serie bei TV Now bzw. RTL Plus, wie es ja in Zukunft heißen wird. Du hast noch eine Empfehlung für uns.
Ja, genau. Und zwar habe ich eine neue App auf meinem Handy installiert, die ich, glaube ich, empfehlen kann. Ich finde sie gut erstmal. Und zwar heißt die Letterboxd. Letterboxd, wie das Letterboxd-Format und dann noch ein D hinten dran, kann man ganz normal als App downloaden. Kostet erstmal nichts. Es gibt auch eine Profi-Mitgliedschaft, die dann was kostet, braucht man aber erstmal nicht. Und zwar eine App für Filmfreunde. Es geht um Kinofilme, aber wie wir wissen, muss man ja Kinofilme inzwischen nicht mehr unbedingt im Kino sehen. Man kann sie auch oft irgendwo als Stream finden. Und in dieser App sind viele Filme versammelt, die man dort finden kann und wo man sich informieren kann und wo man sie sich auch selber so ein bisschen ordnen kann. Einmal die aktuellen Erscheinungen, Neuerscheinungen werden da vorgestellt und auch zu Kritiken verlinkt, die man da lesen kann. Man kann sich da zum Beispiel dann selber irgendwelche Listen machen, also Watchlisten, was man sich merken will, was man vielleicht noch sehen will, und gleichzeitig entsteht dann auch eine Liste mit den Filmen, die man schon gesehen hat, wo man vielleicht nochmal gucken kann, was war das eigentlich, was ich da in letzter Zeit so alles gesehen habe und wie fand ich denn das? Man kann solche Listen dann auch teilen mit anderen, mit Freunden, die auch auf der gleichen App zugange sind. Also da muss man dann natürlich ein Konto anlegen, dann kann man das auch mit anderen teilen. Man kann auch gleich solche Angaben sehen, wer zum Beispiel mitgespielt hat, Cast and Crew-Listen aufrufen. Man kann auch sehen, wo diese Filme eben gestreamt werden zurzeit, wo sie verfügbar sind. Und dann gibt es auch noch Listen, die von den Anbietern selber kuratiert sind. Zum Beispiel gibt es hier eine Liste mit 1001 Filme, die man gesehen haben sollte, bevor man stirbt. Und eine Liste mit lesbischen Filmen oder Trösterfilme, also wenn man nicht gut drauf ist und man braucht mal einen Film, wo man wieder ein bisschen bessere Laune davon kriegt, da sind da auch Vorschläge zu finden und viele andere solche Ideen. Ja, ich kann das nur empfehlen, dass man sich das mal anguckt. Wie gesagt, Letterboxd ist mein Tipp. Und damit sind wir für heute am Ende. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.